Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden vier Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Zu Beginn berichten wir von dem Beschluss der Innenministerkonferenz von Deutschland, sich am UNHCR-Resettlement-Programm zu beteiligen. Dabei werden 300 Flüchtlinge fest im Land aufgenommen. Sie sollen keine Benachteiligungen im Gegensatz zu Bürgern des Landes haben. Von der großen Politik dann zur kleinen, die jedoch viele Menschen jeden Tag zu spüren bekommen. Will man in ein Café gehen und ist mit Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs, treten immer wieder Probleme auf. Alles ist zu eng, man kann nicht aufs Klo und besonders, es gibt vor oder im Café Stufen. Damit auch schon vorher klar ist, an welchem Ort die äußeren Umstände keine Probleme machen, gibt es nun eine Website und Apps für Telefone. Danach kommen wir zu einem merkwürdigen Phänomen. Der Gesundheitsfonds hat Milliarden rumliegen. Aber die, die das Geld bräuchten, bekommen es nicht. Und am Ende der halben Stunde Zip FM schauen wir zurück auf das vergangene Wochenende nach Greifswald. Hier gab es eine antifaschistische Demonstration und diese hat mehr Zuspruch gefunden, als zu erwarten war. Beginnen wir mit dem Thema Flüchtlingspolitik. Wir hören ein Interview mit Norbert Rossin vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Bei der Innenministerkonferenz Deutschlands gab es den Beschluss, 300 anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen.
Es geht eben halt darum, eine dauerhafte Lösung für Flüchtlinge zu schaffen, dass es eben halt vor allen Dingen um Flüchtlinge geht, die ansonsten keine Perspektive haben, die nicht zurückkehren können in ihre Herkunftsländer und die eben halt auch in ihren Erstzufluchtsstaaten nicht verbleiben können. Viele von diesen Menschen haben eben halt dramatische Fluchtgeschichten, die zum Teil eben halt Jahre gedauert haben hinter sich und die Menschen sollen jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn sie nach Deutschland kommen, sollen sie hier ein gesichertes, dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Sie sollen im Grunde genommen eben halt alle sozialen Leistungen in Anspruch nehmen können, die eben halt auch Deutschen zur Verfügung stehen. Das gebietet auch das internationale Flüchtlingsrecht, weil Flüchtlinge dort sozialrechtlich Inländern grundsätzlich gleichzustellen sind. Sie sollen Entwicklungsperspektiven bekommen, die Möglichkeit erhalten, die deutsche Sprache zu lernen, sich beruflich weiterzuentwickeln, schnell Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu finden, um sich dann eben halt ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können.
Wie werden die 300 ausgesucht?
Also wie diese 300 jetzt konkret ausgesucht werden, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Das ist noch nicht beschlossen, sondern es ist eben halt so, dass die Bundesregierung zunächst mal nur gesagt hat, dass sie eben halt 300 Personen im Rahmen dieses UNHCR-Resettlement-Programms aufnehmen wird. UNHCR selbst hat zahlreiche Situationen, in denen wir eben halt davon ausgehen, dass Resettlement die einzige Lösung ist. Beispiele dafür sind eben die Situation einzelner somalischer Flüchtlinge im Flüchtlingslager Dadaab. Dann sind es aber eben halt auch die Flüchtlinge, die jetzt infolge der gewaltsamen Auseinandersetzungen aus Libyen weiterflüchten mussten nach Tunesien, nach Ägypten, die dort eben halt zum Teil unter sehr erschütternden Bedingungen in Grenzlagern leben müssen, aus denen sie weder zurück nach Libyen noch weiter eben halt in die Aufnahmestaaten Tunesien und Ägypten gehen können. Die sind dort also quasi in Lagern interniert. Darüber hinaus ist eine weitere wichtige Situation aber beispielsweise eben halt auch die afghanischer Flüchtlinge in Iran und Pakistan. Iran allein beherbergt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch fast 2 Millionen afghanischer Flüchtlinge. Und diese Situation ist insofern besonders wichtig, weil wir uns hier von Resettlement einzelner Flüchtlinge besondere strategische Impulse erwarten, die dann eben halt auch hilfreich sein können, um mit der iranischen Regierung Verbesserungen für die Situation der dort verbleibenden afghanischen Flüchtlinge erreichen zu können.
Deutschland fängt dieses Jahr an, sozusagen, sich an diesem Programm zu beteiligen. Welche Länder stechen da bisher raus? Warum steigt Deutschland so spät ein?
Also Resettlement hat im Grunde genommen in der Arbeit von UNHCR eine lange Tradition. Wir haben bereits unmittelbar nach dem Krieg damit angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge aus Europa zu resetteln. Beispiele sind hier zum Beispiel Flüchtlinge, die im Zusammenhang mit dem Ungarnaufstand 1956 in die Nachbarländer geflüchtet sind. Dann eben halt auch Flüchtlinge des Prager Frühlings, die auch weitgehend dann weitervermittelt worden sind, weil sich die europäischen Staaten selber eben halt zum Teil noch im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg befindlich eben halt einfach überlastet gesehen haben mit diesen Flüchtlingssituationen. Und deshalb sind diese Flüchtlinge eben halt von traditionellen Einwanderungsstaaten wie beispielsweise den USA, Kanada oder auch Australien vorzugsweise aufgenommen worden. Europa hingegen hat als Aufnahmeregion für Flüchtlinge im Bereich des Resettlement bisher eben halt keine so lange Tradition. Aber auch in Europa gibt es zahlreiche Staaten, die sich eben halt schon seit langem in signifikantem Maße mit Resettlement beschäftigen. Zu nennen sind hier vor allen Dingen die skandinavischen Staaten, allen voran Schweden, was seit Jahren eine konstante Aufnahmequote von 1800 Personen oder Plätzen pro Jahr bereitstellt. Aber eben halt auch die Benelux-Staaten, seit einiger Zeit Großbritannien. Aber es sind eben halt auch zahlreiche neue EU-Mitgliedstaaten, die sich gerade jetzt möglicherweise auch unter Rückbesinnung auf ihre eigenen Erfahrungen dann dazu bereit erklärt haben, an einem solchen Resettlement-Programm mitzuwirken. Zu nennen sind hier beispielsweise die Tschechische Republik oder Ungarn, die seit einigen wenigen Jahren zumindest kleine Kontingente für Resettlement-Flüchtlinge anbieten.
Inwieweit hat sich durch diesen Beschluss irgendwas geändert?
Also zunächst mal denke ich, dass man eben halt humanitäre Arbeit nicht alleine nach Kostengesichtspunkten beurteilen darf.
Was aber ja doch irgendwie immer stattfindet.
Ja, sicher, aber humanitäres Engagement kostet letzten Endes Geld und ich glaube, dass das aber eben halt ein Stück weit moralische Verantwortung der westlichen Industrienationen ist, die ja zum Teil auch nicht ganz unschuldig sind an der Entstehung zahlreicher Konflikte, die dann eben halt zu erheblichen Flüchtlingsströmen führen. Und insofern denke ich, ist es eben halt einfach ein moralisches Gebot, sich dann eben halt auch entsprechend an der Lösung der humanitären Probleme in der Welt halt zu beteiligen. Ansonsten hat sich meines Erachtens durch die Beschlüsse der Innenministerkonferenz jetzt im Grunde genommen eben halt in der Bundesrepublik Deutschland zunächst nichts verändert. Es wird abzuwarten sein, wie das System dann konkret ausgestaltet wird, ob es hier dann eben halt möglicherweise zu Kostenverteilungen oder Kostenumverteilungen kommen wird. Ich möchte aber in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen, dass eben halt zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Engagement der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Bereich Resettlement durchaus förderfähig ist. Es gibt auf europäischer Ebene Bestrebungen, zumindest ein gemeinsames europäisches Resettlement-Programm einzurichten. Und im Rahmen dieses Programmes sind bereits im Rahmen des laufenden Europäischen Flüchtlingsfonds zusätzliche Mittel explizit für Resettlement-Aktivitäten bereitgestellt worden, die dann eben halt auch entsprechend abgerufen werden können und die zumindest helfen können, die damit zusätzlich verbundenen Lasten dann eben halt auch entsprechend abfedern zu können.
Das UNHCR ist eine große internationale Organisation. Wie ist der Kontakt zu den lokalen Partnern? Gibt es lokale Partner, zum Beispiel hier in Chemnitz, für das UNHCR?
Also wir schätzen natürlich das lokale Engagement in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, weil wir im Grunde genommen eben halt ohne das zivilgesellschaftliche Engagement, ohne eine entsprechende Attitüde der Gastfreundschaft, ohne eine entsprechende Willkommenskultur unsere Arbeit überhaupt nicht verrichten könnten. Auf der anderen Seite ist es natürlich eben schon so, dass wir aufgrund unserer Kapazitäten letzten Endes eben halt nicht mit jeder kleinen lokalen Kampagne oder Initiative dann letzten Endes in unmittelbarem Kontakt stehen können. Wir nutzen dann aber eben halt schon die Möglichkeiten, eben halt über größere Verbände, wie beispielsweise im Falle der Save-Me-Kampagnen, die ja eben halt von Pro Asyl als Trägerorganisation unterstützt wird, dann eben halt mit diesen größeren Verbänden in einen regen Austausch zu treten und auf diese Art und Weise dann eben halt zumindest auch einen gewissen Kontakt zur Basis weiterhin zu behalten.
Wie sehen Sie die Chancen, dass sich die Zahl von 300 im Laufe der Zeit erhöht oder ist das eher so ein Testballon?
Also das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlecht abschätzbar. Ich denke eben halt schon, dass da Entwicklungspotenzial besteht, insbesondere wenn man sich anschaut, wie sich eben halt auch Resettlement-Zahlen ansonsten weltweit entwickeln und wie sich eben halt auch das Resettlement-Engagement in anderen europäischen Staaten entwickelt hat. Ich hatte ja schon gesagt, Schweden beispielsweise mit einer wesentlich geringeren Einwohnerzahl als Deutschland nimmt jährlich bis zu 1800 Flüchtlinge auf. Großbritannien hatte zunächst angefangen mit 500 Flüchtlingen, inzwischen sind es eben halt 750 Flüchtlinge pro Jahr, weil man eben halt gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und ich denke, momentan sind eben halt Zahlen vielleicht nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist eben halt, dass Deutschland doch im Grunde genommen nach langer Zeit des Zögerns jetzt den Hebel umgelegt hat und gesagt hat, jawohl, wir bekennen uns zur Aufnahme von Flüchtlingen und wir machen mit bei diesem weltweiten Resettlement-Programm von UNHCR. Und alles andere wird man dann eben halt im Laufe der Zeit sehen.
Nun kommen wir zu einer zumindest kleinen Lösung eines Problems. Wer mit einem Rollstuhl unterwegs ist oder auch nur mit einem Kinderwagen, merkt immer wieder, dass unsere Welt alles andere als barrierefrei ist. Sollte sie aber sein. Diesem Manko haben sich die Sozialhelden gewidmet. Die Sozialhelden sind ein Projekt aus Berlin, das sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Zwar kann das Projekt das öffentliche Leben nicht barrierefrei zaubern, aber sie entwickelten ein Hilfsmittel, um es erträglicher zu machen. Radio Unerhört Marburg spricht mit Andreas Weiland von den Sozialhelden. Er entwickelte das Projekt wheelmap.org mit. Was das ist und wie es helfen kann, erzählt er uns selbst.
Die Wheelmap ist eine Karte für rollstuhlgerechte Orte, in der halt online jeder eintragen kann, welche Orte rollstuhlgerecht sind oder beziehungsweise nicht rollstuhlgerecht sind. Das bedeutet halt, dass man zum Beispiel in den Café gerade, in dem man ist, halt sehen kann, gibt es da zum Beispiel eine Stufe davor oder halt sogar eine Treppe, die einen Rollstuhlfahrer nicht überwinden könnte. Und das große Problem ist halt, dass halt Rollstuhlfahrer oder halt auch Familien mit Kinderwagen Probleme damit haben, wenn sie halt einfach in ein Café nicht reinkommen oder in ein Restaurant nicht reinkommen, wenn es davor halt eine Stufe gibt. Und auf dieser Online-Karte kann dann halt jeder sehen, ah ja, das Café in meiner Nähe ist halt rollstuhlgerecht. Das heißt, ich könnte da halt auch mit einem Kollegen, der halt im Rollstuhl sitzt, was essen gehen oder was trinken gehen. Und somit kann man halt einfach den Alltag besser planen.
Wie kann ich denn da jetzt mitmachen? Wenn ich habe jetzt vorhin mal hier vom Funkhaus den Parkplatz mal eingetragen, dass der behindertengerecht ist. Wie kann ich denn das machen? Ich habe das jetzt eben über die Webseite alles gemacht. Oder genau, geht das auch noch anders?
Genau, also es geht halt natürlich als erstes über die Webseite, über wheelmap.org. Da muss man sich auch nicht anmelden, sondern wenn es halt den Ort schon einfach gibt und der zum Beispiel noch auf grau ist, kann man halt dann einfach das anklicken und kann dann halt den Ampelsystem entsprechend halt grün für komplett rollstuhlgerecht, gelb für teilweise rollstuhlgerecht und halt rot ist halt nicht rollstuhlgerecht. Einfach anklicken und diese Information wird dann gespeichert. Man kann natürlich auch den Status ändern. Also das heißt, es ist halt grün, aber man sieht ja, da ist ja halt eine Stufe davor, wie sollten Rollstuhlfahrer hier dann reinkommen, kann man es natürlich auch auf rot ändern. Und das gibt's halt nicht nur am PC oder am Laptop, sondern es gibt halt auch für Smartphones, zurzeit für iPhone gibt es halt eine App und halt für Android-Handys, indem man das halt auch vor Ort machen kann. Das bedeutet halt einfach, dass an dem Moment, an dem Punkt, wo man gerade ist, die Karte halt aufmachen kann oder die App aufmachen kann und dann halt einfach auch den Ort markieren kann. Und weitere Anwendungen sollen dort auch folgen, also auch für mobile Geräte soll natürlich die Karte da sein.
Wie ist denn die Idee eigentlich entstanden, diese Wheelmap zu gründen?
Die Idee ist halt aus ganz praktischen Gründen entstanden, und zwar von Raul Krauthausen, dem Vorstand der Sozialhelden, und ein Freund, Holger Dieterich, die halt sich immer im gleichen Café getroffen haben. Und Holger war es halt irgendwann leid, sich halt immer im gleichen Café zu treffen, weil man sich auch mal woanders treffen soll. Problem ist aber halt, Raul sitzt im Rollstuhl und er wusste halt einfach kein anderes Café, in das man halt gehen kann, was halt auch rollstuhlgerecht ist. Bei dem Café, wo sie sich ja immer getroffen haben, wusste er es halt. Und auch Holger wusste kein anderes Café auf die Schnelle, wo man sagen kann, da kann ich jetzt hingehen und dort können wir jetzt, da kommst du auch mit deinem Rollstuhl rein. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn ich das nicht weiß und oder ich zumindest weiß, dass dieses Café rollstuhlgerecht ist, gibt es ja halt bestimmt auch andere Leute, die halt auch wissen, ob ihr Café rollstuhlgerecht ist. Und es gibt halt in Deutschland 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer und vielleicht wissen die halt auch einfach, wo sie immer hingehen oder wo sie halt nicht hingehen können. Und dementsprechend wurde dann diese Online-Karte erfunden und da haben jetzt tragen die Leute halt die Orte ein, die halt rollstuhlgerecht sind oder beziehungsweise nicht rollstuhlgerecht sind.
Erst angemeldet für 300 Leute, waren es am Samstag dann doch deutlich mehr Menschen, die sich an der antifaschistischen Demonstration in Greifswald beteiligten. Anmelder und Organisator war die junge Antifa-Gruppe Defiant. Ob sie mit der Demonstration zufrieden war und wie es in Zukunft weitergeht, erfuhr Radio Korax aus Halle von Anna von der Gruppe Defiant.
Genau, letztendlich haben wir ja für 500 Leute angemeldet und wir haben aber diese Marke dann weit ausgeknackt. Also wir gehen davon aus, dass knapp 900 Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Berlin, Hamburg, Bremen und in weiteren Städten an unserer Demo teilgenommen haben. Also kann man sagen, fast doppelt so viele. Und es ist natürlich ein voller Erfolg. Und es zeigt eben auch nochmal, wie wichtig das Anliegen damit war, für das wir demonstriert haben.
Ja, ich habe ja gelesen, es gab auch viel Zuspruch von den Studenten. Hatten die nicht sogar selber alle aufgerufen zu der Demonstration?
Ja, genau. Also es haben auch eben Studenten oder in die Hedonistische Internationale, die ja auch eine Sektion hat, an der Hochschule eben aufgerufen für den bunten Block.
Denkst du, euer Ziel, Präsenz zu zeigen, ist gelungen?
Also das ist uns in jedem Fall gelungen. Definitiv wurde eben ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass Greifswald kein Ort für Neonazis ist. Und die hohe Anzahl der Menschen, die eben unseren Aufruf gefolgt ist und eben auch das breite Spektrum derer, die die Demo letztendlich unterstützt haben, ist eben ein Beweis dafür, dass es in Greifswald auf jeden Fall, also und eben Umgebung auf jeden Fall Menschen gibt, die Probleme mit Neonazis eben haben und sich dagegen engagieren wollen.
Ja, ging denn die Demonstration auch durch die Innenstadt oder war das eher ein anderer Stadtteil?
Also es waren, also die Demonstration fing ja erst in den Problemvierteln Schönwalde 1 und 2 an und führte dann eben über das Ostseeviertel in die Innenstadt.
Es gab ja nicht nur positive Ereignisse, so wurden Demonstrationsteilnehmer von der Polizei festgenommen. Was steckt dahinter?
Also das Verhalten der Polizei ist auf jeden Fall massiv zu kritisieren. Wenn man an einem kalten Dezembertag demonstrieren geht und dann eben die Polizeikräfte in die Demonstration reinrocken, eben unter diesem Vorwand das Vermummungsverbot durchzusetzen, dann ist es auf jeden Fall eine Provokation.
Ja, es soll auch am Rande der Demonstration von Provokationen von Neonazis gegeben haben. Was hat sich da abgespielt?
Das ist auf jeden Fall ziemlich krass gewesen. Also in Schönwalde und im Ostseeviertel, eben diese Problemviertel, wollten Nazis Fotos machen und wurden dann aber von Teilnehmern eben abgehalten, also Teilnehmern der Demonstration. Und es kam eben auch vereinzelt von Nazis dazu, dass sie aus ihren Wohnblöcken sogar rausgekommen sind oder auf dem Balkon standen und eben einen Hitlergruß gemacht haben. Und genau, angesichts der Tatsache zeigt sich auch nochmal, wie wichtig es ist, auf die Straße zu gehen, eben genau gegen diese Nazi-Ideologien.
Wurden diese Hitlergrüße, wie du gerade gesagt hast, auch aufgenommen von der Polizei?
Also von der Polizei nicht, also das wüsste ich jetzt nicht, aber eben von Leuten, die vor der Demo gefahren sind und geguckt haben, ob da halt eben Nazis sind und die halt einfach genau alles irgendwie abgecheckt haben, wurde das auf jeden Fall wahrgenommen und eben von den Demonstrantinnen halt.
Ja, jetzt ist ja natürlich die große Frage, wie geht es nach der Demonstration weiter? Gibt es da schon Zukunftspläne?
Also genau sollen wir jetzt natürlich nicht verraten, aber es ist ja klar, die zweite Legislaturperiode der NPD im Schweriner Landtag hat angefangen und damit verbunden sind ja auch unsere Befürchtungen, dass eben die rechte Szene wieder erstarken wird und wir wollen auf jeden Fall Menschen mobilisieren und bereit dafür machen, eben gegen rassistische Ideologien zu kämpfen und sich dagegen einzusetzen in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, also
genau, und die Demonstration wäre erstmal ein Anfang. Wir werden auf jeden Fall nicht stillstehen und es wird einiges folgen.
Also keine Spezifizierung jetzt nur auf den Ort Greifswald.
Genau, Mecklenburg-Vorpommern.
Der Bayerische Landesverband der gesetzlichen Krankenkassen schlägt Alarm. Zwar sei der sich abzeichnende Überschuss im Gesundheitsfonds recht erfreulich, doch wenn Geld da ist, ist die entscheidende Frage, wo es denn nun landet. in dem Fall nicht bei den gesetzlichen Krankenkassen, nicht im Solidarsystem des Sozialstaates, kritisiert der Vorstand des BKK-Landesverbandes Bayern, Sigrid König. Aber wo landet es dann? Ein Beitrag von Radio Lora aus München.
Ja, leider in erster Linie nur dem Fonds, das heißt weder den Versicherten noch den Krankenkassen.
Das heißt, wo fließt das Geld dann wirklich hin?
Das Geld bleibt im Fonds liegen. Wir hatten ja die Forderung, dass der Fonds ausgeschüttet wird, schon Anfang dieses Jahres erhoben. Die Forderung ist erfolglos geblieben. Jetzt ist es Ende dieses Jahres, die Forderung ist wieder erfolglos.
Wahrscheinlich muss man Rücklagen bilden für die nächste Fehlentscheidung aller Schweinegrippe.
Die war zwar nicht ganz so teuer, aber es wird natürlich damit begründet, dass Rücklagen für alle möglichen Risiken gebildet werden müssen, nur halte ich das nicht für sachgerecht, weil es besser ist, die Gelder an die Kassen und damit auch an die Versicherten rauszugeben.
Wie hoch ist ungefähr die Reserve, die da jetzt wirklich vorhanden ist?
Naja, die Reserve ist, wir haben genau die 8,6 Milliarden. Reserve bilden müssten sie eigentlich nur in Höhe von 3 Milliarden Euro. Und der Rest liegt halt, obwohl er dort nicht liegen müsste im Gesundheitsfonds.
Aha. Und wie ist es mit dem Sozialausgleich? Wie teuer kommt der?
Also für den Sozialausgleich haben sie ja 2 Milliarden zurückgelegt, aber es gibt gar keinen Sozialausgleich in diesem Jahr und es gibt wahrscheinlich im nächsten Jahr auch keinen Sozialausgleich, weil der ja am Durchschnitt des Zusatzbeitrags bemessen wird und der ist so wenig geläufig, der Zusatzbeitrag, dass es einen festgelegten Sozialausgleich gar nicht gibt. Das heißt, es werden Rücklagen gebildet, ohne dass es notwendig ist.
Was ich jetzt noch ganz gern wissen würde, wenn ich schon immer von der Krankenkasse dran habe, können Sie mir irgendein rationales Argument nennen, mit dem man begründen kann, dass es bis heute die Positivliste der Medikamente nicht gibt?
Ja, weil natürlich die ärztliche Behandlungsfreiheit dann eingeschränkt ist, weil der Versicherte dann vielleicht nicht das Medikament kriegt, das er gerne hätte. Und das sind halt diese Argumente in einem freiheitlichen Deutschland, wo man sagt, jeder soll die freie Wahl haben. Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, die Arzneimittelverschreibung zu begrenzen.
Wenn Sie Ihre Beschwerden vorbringen, sei es im Ministerium, sei es in den Bundestagsfraktionen, wie sind so die Reaktionen? Gibt es überhaupt welche?
Also es gibt Verständnis bei den Politikern, das schon, aber der Schritt, den Fonds abzuschaffen, der eigentlich notwendig ist und der ja nicht nur von uns gefordert wird, sondern auch von anderen Kassenarten, der wird leider nicht gegangen.
Das heißt, Sie hoffen auf die nächste Wahl oder Sie hoffen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag?
Na, ich hoffe auf schnelle Einsicht der Politiker.
Sie sind Optimistin.
Realistisch optimistisch, aber ich denke, wir müssen es halt immer wieder artikulieren, auch die Unzufriedenheiten artikulieren, damit sich auch was verändern kann. Und es gibt ja durchaus schon Parteien, die jetzt in diese Richtung denken, wieder Beitragssatzautonomie zu schaffen. Also nicht nur Kassenarten, sondern auch Parteien. Also insofern ist das Gedankengut inzwischen schon wieder weiter verbreitet.
Das Geld im Gesundheitsfonds liegt also bei den Banken, wo sie damit Geld machen können. Der Gesundheitsfonds hält damit nicht das Versprechen seines Namens. Denn gesund wird so sicher niemand. Nun ja, die Banken vielleicht etwas gesünder. Jetzt noch ein nicht angekündigtes Thema, gentechnisch veränderte Pflanzen und ihr Risiko. Also falls es ein Risiko gibt. Was passiert, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen unter freiem Himmel wachsen? Welche Folgen hat das auf die umliegende Natur und wo liegt dabei das Risiko? Diese Fragen kann man derzeit noch nicht gut genug beantworten. Das hat gestern die Ethikkommission für Biotechnologie im außenhumanen Bereich in der Schweiz befunden. Jane Mackay von Radio Rabe aus Bern wollte wissen, wo derzeit die Forschung steht und was das für Auswirkungen hat auf das Moratorium für den kommerziellen Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der Schweiz.
Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen unter freiem Himmel ist heftig umstritten. Die Gegnerschaft befürchtet negative Auswirkungen auf den natürlichen Kreislauf und wehrt sich regelmäßig mit Händen und Füßen gegen Freisetzungsversuche. Nun kommt die Ethikkommission für Biotechnologie im außerhumanen Bereich zum Schluss: Man kann die Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen noch nicht gut genug abschätzen. dazu der Kommissionspräsident Klaus-Peter Rippe.
Wir haben natürlich gewisse Erfahrungswerte aus dem Ausland. Wir haben Ergebnisse von Freisetzungsversuchen. Aber wenn es um Risiken geht, wollen wir ja wissen, wie wahrscheinlich ist ein Schaden. Und wir wollen vor allen Dingen unerwünschte, unerwartete Schäden wissen. Und die Sache, da besteht derzeit noch eine Lücke.
Was braucht es denn, um diese Lücke zu schließen, um bessere Resultate zu haben?
Letztlich braucht es Leute, die letztlich Worst-Case-Szenarien, also vom schlechtesten Möglichen ausgehen und diese überhaupt erstmal zu Ende denken und sich dann überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn nach unserem heutigen Wissen. Natürlich kann man da nicht erwarten, dass die das auf den Punkt genau zahlenmäßig festschreiben, aber dass man zumindest einen Anhaltspunkt hat. Ist das so wahrscheinlich wie Außerirdische oder ist es wahrscheinlich wie letztlich eine Gasherdexplosion, dass man irgendwie so eine Vergleichsgröße hat. Das ist die Lücke, die derzeit besteht.
Wer ist denn da verantwortlich aus Ihrer Sicht? Wer muss diese Worst-Case-Szenarien ausdenken?
Letztlich ist es wie in allen anderen Bereichen des Lebens so, dass die Person, die anderen Risiken zumutet, das nennt man den Risikoexpositeur, der ist zuständig. Denn das gilt ja auch für unseren Alltag. Wenn Sie einen Hund haben, müssen Sie als Halter erst einmal die möglichen Risiken abschätzen und müssen Vorsorge treffen. Und die Behörden kontrollieren, ob ihre Abschätzung korrekt ist.
Im Moment läuft ein nationales Forschungsprogramm über die Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Ziel davon ist es, bis in einem Jahr mehr über Nutzen und Risiken zu erfahren. Auch Klaus-Peter Rippe erhofft sich davon klärende Antworten.
Wie groß sind wirklich die Risiken für die Umwelt, dass was Unerwartetes geschieht? Und das Zweite ist, die zentrale Sache, ist die Koexistenz. Weil natürlich dürfen Landwirte frei auf andere Dinge setzen als auf GV und dürfen natürlich davor geschützt werden, dass sie dann mit GV-Pflanzen letztlich, Anführungszeichen, kontaminiert werden. Und die dritte Frage ist letztlich, dass der Konsument am Ende die Wahlfreiheit hat und auch entscheiden kann, GV-freie Lebensmittel zu kaufen. Ob es wirklich sämtliche derzeit offenen Fragezeichen letztlich beantwortet, das wird sich zeigen.
Vor 6 Jahren haben sich die Stimmberechtigten in der Schweiz für die Gentech-Frei-Initiative ausgesprochen. Das hatte zur Folge, dass die kommerzielle Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Schweiz für 5 Jahre verboten wurde. Dieses Moratorium wurde verlängert und läuft in 2 Jahren aus. Ob es wegen dem Befund der Ethikkommission nun eine neue Initiative gegen gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, ist derzeit noch unklar. Das sagt Daniel Ammann, er ist Geschäftsleiter der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie SAG. Das ist der Schweizerische Dachverband gentechkritischer Organisationen.
Diese Verbände, Organisationen der SAG diskutieren im Moment mögliche Optionen für nach November 2013. Natürlich eine Option zwangsläufig ist eine neue Volksinitiative, aber es ist im Moment absolut nirgends geschrieben, dass das die bevorzugte Option ist. Was man sicher befürwortet aus unseren Kreisen ist, dass dieses Moratorium verlängert wird, egal dann mit welchem Mittel und in welchem politischen Prozess.
Sagt Daniel Ammann, der Geschäftsführer der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie SAG. Das Moratorium für den kommerziellen Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen läuft in 2 Jahren aus. Wenn es nicht verlängert wird, dann ist ein kommerzieller Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Schweiz möglich. Es dürften dann auch Produkte mit gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen verkauft werden.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Wer mehr von oder über ZipFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.